Hallo, liebe Nerd-Podcast-Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Herzteile, der Show, bei der ein Gast und ich uns Spiele empfehlen, die uns gerade am Herzen liegen und damit auch euch. Und ich bin Matthias und bei mir ist heute der Tim.
Hallöchen!
Ja, ein Veteran des Formats. Früher war das Format ja kurz, aber gut im Premium-Feed. Jetzt sind wir im Free-Feed. Und du und ich, wir hatten ja schon ein paar schöne Gespräche. Ich habe auch tatsächlich jedes Mal, wenn wir gesprochen haben, in das Spiel, was du mitgebracht hast, nochmal reingeschaut.
Ja, ich habe ja, mich hast du ja voll bekommen mit Balatro, ne? Also das habe ich jetzt dann mittlerweile, glaube ich, den 10. Run oder so beendet. Und es macht Spaß, einfach immer mal wieder reinzukauen, und neue Joker zu testen oder neue Kombos zu entwickeln, ne?
Auf welchem System spielst du Balatro? Spielst du auf der Switch oder am PC?
Ich spiele auf der Switch im Bett.
Da habe ich es mir eben auch gekauft damals, also für genau dieses Ding, weil ich finde, es ist so ein Game, das ist perfekt zum auf der Couch chillen oder eben mal kurz zum Schlafen gehen eine Runde spielen. Und da hat mich dann so die niedrige Framerate, die ja eigentlich vollkommen egal ist bei Balatro, dann so ein bisschen gekriegt, weil es so unresponsive gewirkt hat. Es hat mich halt nur darum getriggert, weil ich halt die PC-Version gewohnt war. Aber ich glaube, wenn man diese Vorbelastung nicht hat, ist es vollkommen fein.
Wahrscheinlich. Und mich hat es nicht gestört.
Ja, genau, also 100 Pro. Ja, spannend. Also ich habe beim letzten Mal, hast du ja, glaube ich, das Krusty's Funhouse mitgebracht. Das habe ich dann, das nochmal gespielt. Und tatsächlich, ich habe ja von der Gameboy-Version so geschwärmt. Und das war so ein bisschen rosa Brille, Nostalgiebrille. Die Gameboy-Version tatsächlich ein bisschen aufgrund von dem kleinen Bildschirm, ne? So ein bisschen gecrampt. Aber ja, die große Version, du hast, glaube ich, die SNES-Version mitgebracht. Immer noch großartig.
Ja, ich hab auch, glaube ich, on Stream irgendwann mal so reingeschaut und selbst ich muss sagen, ich hatte direkt wieder Spaß irgendwie.
Hast du die SNES-Version gespielt?
Nee, direkt. Ich habe direkt. Ach so, warte, dazu witzige Geschichte, by the way, ne? Ich habe, nachdem wir den Podcast gedreht haben, habe ich dann dieses Lied immer so im Kopf gehabt, ne? Also das Lied geht ja so. Und das geht ja die ganze Zeit so, ne?
Ja.
Und meine Freundin hat dann irgendwann, also die Coco hat dann irgendwann das Lied so mitgedüdelt, ne? Und ich war so verwirrt, hä, warum düdelt die das jetzt so, als würde sie das so kennen? Und sie so, und ich so, hä? Ich war maximal verwirrt. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, irgendwann habe ich gefragt, hä, woher kennst du das denn so, ne? Dann meinte die so, hä, das ist doch voll das alte, schöne Lied. Und dann war ich noch verwirrter. Sie dachte, ich düdel Lollipops and Rainbows. Das Lied, also, Lollipops and Rainbows. Also, die hat gedacht, ich habe das gedüdelt. Wir haben beide das Lied gedüdelt und dachten, der andere meint das jeweils andere, ja.
Ja, das haben ich und meine Freunde auch immer so, diesen, ich nenne es mal den Audio-Brain-Rot. Ja, wenn irgendeiner hört irgendwas, hat irgendwas im Kopf und dann wird der andere infiziert. Aber lustig, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, es hat was von diesem Song. Aber das ist ja, weiß gar nicht, wie alt ist denn der Song? Also Lollipop and Rainbows.
Keine Ahnung, der ist ja brutal alt.
Weil vielleicht war das ja so ein bisschen Inspiration. Kann ja durchaus sein.
Kann sein, ja. Also das klingt schon sehr ähnlich, ja. Bis dann halt die Mello losgeht, ne? Aber ich kannte den halt nämlich gar nicht und deshalb war ich so verwirrt. Ich so, was?
Aber es hätte ja auch einfach sein können, dass du es halt so oft vor dich hingesummt hast, dass sie davon infiziert war. Wäre ja auch eine Option gewesen.
Ja, aber vor allem das Blöde, als sie das gesummt hat, habe ich halt gehört, dass was nicht stimmt, weil sie hat die Mello mitgesummt.
Ach so, ja klar, logisch.
Und für sie klang es so, als wenn ich immer nur düt, als wäre ich zu doof, das Lied zu summen.
Sie dachte ja, mein Gott, ist der Tim bescheuert.
Ja,
ja aber ansonsten noch ungefähr ein bisschen mehr als einen Monat zur Switch 2. Hast du deine schon vorbestellt?
Ja, wir haben schon vorbestellt, ja.
Du und Coco beide?
Nee, also erstmal für uns. Wir brauchen auf lange Sicht zwei, weil wir eins für die Familie, eins für Stream. Aber wir warten noch so ein bisschen, ob dann zu Weihnachten irgendwo eine Limited Edition kommt, bevor wir jetzt direkt zwei kaufen.
Ja, vielleicht kommt ja eine, es wäre Unsinn, wenn es einen Monat später wäre, vielleicht kommt ja eine Donkey Kong Version, aber wäre Unsinn, es kommt ja schon im Juli. Das glaube ich dann eher weniger, aber vielleicht Metroid oder so.
Metroid, ja, wer weiß. Oder es wird dann doch noch irgendwie so ein
Mario
Zelda, also Zelda Wind Waker Collection, Twilight Princess Collection oder sowas und dann halt eine Zelda Limited. Also gerade so Mario, aber vor allem ja Zelda und Pokémon sind ja immer sehr prädestiniert für Limited Editions. Und sie riesiger Pokémon-Fan, also ich auch, aber sie richtig crazy und ich riesiger Zelda-Fan. Von daher, wenn da eine kommt, dann müssen wir leider die Taschen aufmachen. Weil ich habe alle Zelda-Konsolen bisher und da werde ich dann nicht auf einmal sagen, nö.
Wo hast du vorbestellt?
Wir haben tatsächlich bei Mediamarkt vorbestellt.
Ja, ey, ich auch bei Mediasaturn, also in dem Fall bei Saturn, habe ich vorbestellt.
Ja.
Weil das war irgendwie als erstes verfügbar, so lange, also im, ich dachte erst, ich blick's nicht, weil es wurde dieser Vorbestelltermin kommuniziert, aber das war ja anscheinend nur für den offiziellen Nintendo Store. Weil ich glaube auch Amazon hatte schon davor irgendwie einen Termin. Und jetzt bin ich aber auch gespannt, ich habe auch gesagt, ja, wenn es halt nichts wird zum, ich denke mal, dass es eh gut verfügbar sein wird. Ich meine, das, damit brüsten sie sich ja, dass sie sich wirklich lang vorbereitet haben darauf.
Ja.
Das Problem ist, es erscheint genau oder kommt genau dann im Shop zur Abholung an, wenn ich gerade noch in Japan bin. Das heißt, ich muss meine Freundin losschicken und sagen, hol mal ab.
Ja, ich bin natürlich da. Ja, ich habe auch das Gefühl, man muss auch dazu sagen, diesmal waren ja auch die Vorbestellungen lange offen. Also wer eine haben wollte, hat eine bekommen.
Ja, und ich glaube, das war wirklich das Thema. Also von irgendwelchen anderen Podcasts und Business Insidern habe ich halt gehört, dass Nintendo wirklich sich das zu Herzen genommen hat und im Voraus viel produziert hat, warum auch eben diese Ankündigung so immer nach hinten gerutscht ist, weil sie wollten eben sicher gehen, dass sie den, ich meine, das ist ja auch im Interesse von jedem Verkäufer, ne, dass sie halt den Markt abfangen können mit dem, was sie am Anfang haben. Überleg mal, wenn jeder am Anfang den PlayStation 5 hätte kaufen können, der eine gewollt hätte, wie viel Geld es gewesen wäre.
Ja, stimmt.
Und wir haben auch nicht mehr wir sind nicht mehr ganz so in der Covid-Zeit drin, dass eben da diese mega Engpässe sind. Von daher denke ich auch, dass jeder da früher oder später, also ich denke mal zumindest im 4-Wochen-Zeitraum versorgt sein wird, wenn man wirklich eine haben möchte.
Ich denke auch. Ich hoffe natürlich, dass ich sie direkt kriege, einfach contentmäßig.
Ja, natürlich.
Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, weil in ein paar Tagen darf ich sie ja in der Hand halten.
Hast du so einen Pressetermin?
Ja, Coco hat gewonnen und sie darf mich mitnehmen, ja.
Cool, nee, sehr nice. Ich weiß noch, als die Switch 1 erschienen ist, da war im Januar davor, also 2 Monate vorher, war so ein Presseding in München, da habe ich dann auch Zugriff bekommen. Damals über Red Bull war es noch. Nee, war nicht mal bei Red Bull. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber ich war dann auch vor Ort und konnte es mir angucken. Das war schon sehr cool. Also ja, ich denke mal, viel von dem Positiven von dem Gerät kommt halt einfach von dem Gefühl vom Neuen. Ich denke mal, die Größe und Sticks machen viel aus und Verarbeitung wird viel ausmachen. Darum glaube ich, jetzt nur von dem Sehen und Sehen, oh, es ist einfach ein besseres Gerät, ist natürlich langweilig. Aber ich denke, wenn man es in der Hand hat, dann wird da schon noch ein bisschen was gehen und positiv noch was bei rumkommen.
Ich bin auch gespannt. Ja, mittlerweile bin ich ja auch deutlich positiver gestimmt, als ich gesehen habe, dass sie doch einen großen Sprung macht. Und ich freue mich auf die Konsole.
Ja, ich freue mich immer auf jede neue Konsole. Es ist immer spannend, wenn ein neues Gerät erscheint. Und auch wenn es jetzt kein irgendwie mega innovativer Sprung ist für Nintendo, ein neues Gerät eröffnet immer neue Möglichkeiten und kurbelt nochmal vielleicht irgendwas an. Und da mal schauen. Zum Beispiel, ich hoffe ja, dass die Einführung der Mausfunktion es vielleicht auch dann irgendwie ankurbelt, dass jetzt Sony und Microsoft auch einfach eine offizielle Xbox oder PlayStation Maus einführen in irgendeiner Weise. Ja. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber dass man zum Beispiel über den AUX-Port vom Xbox-Controller und PlayStation-Controller eine Maus anschließen könnte, weißt? Dass du dann eben auch halb Maus, halb Steuerkreuz hast. Who knows? Muss man sehen.
Ja. Bin mal gespannt, was das auch noch ermöglicht. So Point-and-Click-Adventure, Strategie, Shooter.
Aber? Ich würde sagen, wir steigen direkt in unsere Games ein und ich würde dir als mein heutigen Gast den Vortritt lassen. Hast du wieder ein Gameboy-Spiel dabei?
Nein, ich komme heute mit dem Super Nintendo um die Ecke. Das Witzige ist, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel empfehlen würde.
Oha.
Also, das Spiel, was ich heute vorstelle, um ein kleines Intro zu gestalten, ist ein Spiel, das ich früher als Kind gespielt habe. Und ich liebe dieses Spiel brutal. Ich habe dieses Spiel sehr viel in meiner Kindheit gespielt, aber tatsächlich beschränkt sich mein Spielen auf die ersten 3 Level des Spiels. Denn das Spiel, über das ich heute reden möchte, aus einem gewissen Grund, gilt als eines der schwersten Spiele aller Zeiten, aber halt auch in die Kategorie unfair schwer. Und es hat den Ruf, eines der schwersten Super Nintendo-Spiele zu sein. Und das ganze Franchise hat einen legendären schweren Ruf. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich auch irgendwann erfahren habe, ich fand immer die Musik richtig geil von diesem Spiel. So richtig, richtig geil. Und es gibt da einen Composer, bei dem ich immer wieder erstaunt bin, dass dieses Genie, meiner Meinung nach, der größte Composer, den wir hier auf dieser Erde hatten, mal abgesehen von Uematsu, Koji Kondo oder anderen legendären Größen, das ist für mich The Man. Und als ich dann irgendwann mal wieder random erfahren habe, dass er den Soundtrack von dieser Perle für den Super Nintendo gemacht hat, denn der Composer hat lange schon mit Rareware zusammengearbeitet, früher schon sehr lange, war ich wieder stunned, dass er selbst diesen Banger-Soundtrack wieder gemacht hat. Es geht um David Wise und es geht um Battletoads. Battletoads in Battlemaniacs ist das Spiel, über das ich heute reden möchte. Hast du das gespielt?
Tatsächlich. Und ich habe mich schon gefragt, ob du zu Battletoads hin möchtest. Ich habe Battletoads gespielt, aber nicht viel. Warum, komme ich gern nachher noch zu, aber erzähl doch erstmal du gern, was deine Erfahrung war mit dem Titel.
Also Battletoads und Battlemaniacs hat mir am Anfang halt sehr viel Spaß gemacht. Wer das Spiel jetzt gar nicht so vor Augen hat, ich denke mal, die Battletoads an sich kriegen die meisten jetzt vor Augen, ne? Die Kröten, die Kampfkröten, Pimple, Zed, Rash und Zed, wie heißt der dritte? Zed, ne?
Ja, genau, es sind im Grunde alles sowas wie ja, Pimpel, also Pickel und ja.
Genau, die drei ziehen halt los und dann Sitz wird halt dann entführt von der bösen Hexe. Die sieht aus wie Morgana von Hugo.
Die ist, also, oh die mein Gott, stimmt, ja. Hugo, ja.
Scheiße. Also haben wir mal on-stream gesehen, wirklich so 1:1 wie die Hexe bei Hugo, voll witzig. Und die wird dann entführt und ja, Rash und Pimpel ziehen dann halt los. Du kannst, du spielst mit Pimpel, das ist der Große. Außer du erkennst halt einen Trick, dass du den in den zweiten Port steckst. Dann kannst du auch mit Rash spielen, das ist der kleine Grüne. Und die haben halt so ihre verschiedenen Moves. Und das Spiel startet halt einfach wie ein Side-Scrolling-Brawler, ne? Man kennt das, losziehen, du verprügelst halt Skelette, Schweine und musst dich halt so da durchkloppen, musst Hindernisse überwinden, nur um dann am Ende einem riesigen Steinschwein gegenüber zu stehen. Und wenn du das besiegst, dann geht es halt auch schon sehr viel anders weiter. Dann gehst du in den hohlen Baum und dann fliegst du halt von oben nach unten. Links und rechts sind jede Menge Gegner, die du halt zusammenklappen musst. Hier ist die Gegnervariante halt auch echt nice, weil das sind riesige Schlangen, die nach dir schnappen. Es sind kleine Roboter, die Blitze auf dich schießen, Ratten, die durch die Luft fliegen, ein paar Insekten, die dich irgendwie angreifen. Und von oben nach unten und du musst halt irgendwie überleben. Und dann kommt halt auch schon wieder was völlig anderes. Dann kommt der legendäre Turbotunnel. Ich glaube, hier, spätestens hier, einige werden sich denken, der Turbotunnel. Der Turbotunnel. Und dann, ich meine, dann wird später noch viel absurder. Dann kletterst du auf Schlangen empor, die in Mustern durch die Gegend fliegen. Dann später wirst du halt von einer Ratte verfolgt, die dich mit der riesigen Kreissäge verfolgt. Du musst auf so einer Rail immer in die richtige Richtung drücken. Und dann musst du halt den riesigen Turm nach unten, zwischendurch ein paar Bonus-Stages und ein paar Bosse. Und das war im Kern schon das Spiel. Und trotzdem, obwohl das Spiel an sich gar nicht so diese Länge hat, ist es eins der Spiele, was wahrscheinlich die niedrigste Ratio hat an angefangen zu beendet. Wie lief das damals bei dir? Oder lass mich eher direkt die Frage stellen, hast du das Spiel als Kind gespielt oder als Erwachsener?
Sowohl das auch, also ich habe es durchaus als Kind gespielt. Bei mir war es so, mein direktes Elternhaus, die waren es nicht die größten Fans von Videospielen, die halt irgendwie in eine Richtung von Gewalt gingen. Das heißt, Beat-ups waren eher selten bei uns zu Hause. Aber mein Cousin, der wie ein Bruder war, bei dem habe ich dann viertes Spiel gespielt, was auch ein tolles Koop-Spiel ist. Ja, ich weiß, wir kamen nie sonderlich weit, aber ich hatte gute Erinnerungen einfach an das Spielgefühl, weil es ist ja so unglaublich befriedigend, diese Kombos zu drücken, wenn da kommt diese Animation, wo der Fuß groß wird oder die Faust wird groß. Mega geil. Tatsächlich habe ich aber primär Battletoads auf dem Gameboy gespielt. Das hieß da, glaube ich, in Ragnarok's World, also Battletoads in Ragnarok's World. Es ist nicht genau die SNES-Version, es ist ein bisschen anders. Und das hatte eben ein Schulfreund, hatte das. Und wir haben halt immer wieder Gameboy-Spiele getauscht. Und da war das eben eins von den Spielen, die ich immer wieder ausgeliehen habe. Was aber auch nicht wesentlich weniger schwer war als die SNES-Version.
Ja, Battletoads ist auch die NES-Version. Ist, by the way, nochmal deutlich. Also NES brauchen wir selten drüber. NES ist immer so viel schwerer, ne? Ich habe das auch bei Ghosts and Goblins mal gemerkt. Ich bin sehr gut in Super Ghosts and Ghosts. Und Ghosts and Goblins, da habe ich bisher ohne Safe States nicht mal ansatzweise eine Chance gehabt in dem Spiel. Das ist so schwer. Und bei Battletoads genauso. Das ist ja nochmal so eine ganze Ecke schwerer. Hat ja auch deutlich mehr Level noch, die NES-Version. Aber ja, ich habe die Super Nintendo-Version, habe ich tatsächlich damals. Ich habe es nie über das Schlangenlevel hinaus geschafft.
Ich glaube, wir kamen im Koop bis zum Turbotunnel. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal spontan sagen. Also,
ich stelle mir aber auch Turbo-Tunnel im Koop, stelle ich mir auch richtig assig vor.
Es ist, glaube ich, nicht wesentlich mehr schwer oder leicht, weil du bist ja im Grunde fixiert. Das ist höchstens ein Thema von, du hast halt noch mehr Visuelles, mit dem du klarkommen musst, maximal.
Ja, aber es gibt doch später den Part, wo du so lange Jumps machen kannst. Und steuerst du doch nach vorne und nach hinten. Und wenn du da dann nicht mehr so auf derselben Höhe bist, kann ich mir vorstellen, dass es später sehr schwer wird, das Timing noch zu finden.
Das kann sein, aber es ist zu lange her, dass ich es sagen könnte. Aber ich habe tatsächlich immer mal wieder Battletoads auch mal kurz reingespielt. Weißt, wenn ich irgendwie auf einem Event war und da, also ich mache ab und zu so Games-Rooms für Conventions oder für Firmen, wenn die mir so Firmenfeiern haben. Und da habe ich auch immer so ein SNES-Mini dabei. Und immer wenn da mal Battletoads läuft, dann setze ich mich auch mal ganz kurz hin, wenn ich Zeit habe. Das ist einfach auch ein schönes Spiel, zum wieder reinkommen ist. Aber ja, wie du sagst, also ich gehöre auch zu den Menschen, die haben halt die ersten 3 Stages erlebt und haben die anderen mal gesehen. Und das war's dann aber auch.
Ich glaube, das ist auch so die Standarderfahrung. Aber das Ding ist, Battletoads und Battlemaniacs sieht halt auch, es sieht fantastisch aus, ne? Mhm. Also ab fernab der Schwierigkeit greifen wir hier halt auf sehr hohem Niveau an auf dem Super Nintendo. Es ist optisch und von der Musik her halt ab absolutem Top-Niveau, gerade von der Mucke her. David Wise, für mich der Gott der Götter, der Videospiel-Composer, ballert da einen Soundtrack, der so abgeht, der so einen Spaß macht. Also mein Lieblingstrack ist der, wie gesagt, von der Bonus-Stage oder, ach Gott, ich habe ja tatsächlich hier nämlich, das ist auch der Grund gleich, warum ich überhaupt dieses Spiel heute vorstelle, oder jedes Lied ist ein Banger und der Turbo-Tunnel geht halt voll ab und von der ein Bonus-Stage, ne, oh, ist das ein geiler Track. Das heißt, von der Optik her und von der ganzen Präsentation her ist das ein absoluter Top-Titel und in der ersten Stage hast du dann ja noch einen relativ gut schaffbaren Brawler, der halt einfach Spaß macht. Deshalb, ja, die meisten haben Spaß in den ersten beiden Stages und dann kommt der Turbo-Tunnel und dann ist für die meisten Feierabend. Ja, aber das mit den Schlangen fand ich ja damals noch viel schlimmer. Das war ja so hart Trial and Error. Und dann sind irgendwann die Continues halt ausgegangen. Ne?
Ja, das musst du halt auswendig lernen, ne? Wie sie sich bewegen, dass du weißt, wann du springen musst, dass du halt drauf kommst, wenn du sollst, wirst du eingekesselt, eventuell fällst du einfach runter. Ja. Weißt du, was auch so ikonisch ist? Die Musik, wenn du pausierst, dieses
Ja, stimmt. Das stimmt, das war auch auf dem NES. Da haben sie doch hier bei Angry Video Game Nerd damals so einen Spaß draus gemacht.
Ah ja, stimmt. Hast du mal das Remake gespielt? Das neue?
Tatsächlich leider noch nicht. Das steht immer noch auf meiner Liste. Ich habe viele Remakes gerade noch offen, tatsächlich, von Brawl aus meiner Kindheit. Ich habe das Turtles-Game noch nicht gespielt, habe es aber da.
Das Shredders?
Ja, genau. Ich habe das Super Ghosts and Goblins Remake noch nicht gespielt. Und auch das, jetzt habe ich hier auch noch nicht gespielt. Die muss ich echt mal angreifen, ne?
Also ich habe das Shredders Revenge gespielt, tatsächlich. Das Ghosts and Goblins ist es ein bisschen älter? War das für die Switch, dieses Ultimate? Nee, war der Ultimate für die PSP?
Resurrection,
genau. Mhm.
Ja. Muss ich noch spielen. Habe ich tatsächlich auch echt Bock drauf, aber
ich glaube, das letzte Mal richtig gespielt habe ich, war es auf Rare Replay drauf? Nee, da war, glaube ich, nur Double Dragon und Battletoads drauf, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr.
Ich glaube, es ist im Rare Replay gewesen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine ja.
Weil ich meine, da haben sie auch, also es gab ja ein Arcade-Game für Battletoads, meine ich. Oder zumindest für Battletoads und Double Dragon gab es ein Arcade-Game. Und das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn man jetzt rückblickt, ist es wahrscheinlich nicht gut. Aber das ist mir auch, also wenn man sich halt damals, weiß man, hat sich halt MAME, den allgemeinen Arcade-Emulator runtergeladen. Und da gab es ja zigtausende Brawler dann. Ja. Und da habe ich eben dann auch mal dieses Battletoads und Double Dragon gespielt. Und es war optisch halt auch mega. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest das auf dem Rare Replay auch drauf ist.
Das habe ich tatsächlich nie gespielt, ne. Ich war immer Battletoads und Battlemaniacs, war immer so mein.
Und
das Spiel hatte ich halt als Kind damals, ne?
Ja. Und ich meine,
das passt
ja auch so gut in dieses Zeitfenster rein vom Zeitgeist, was 90er Jahre so.
Ja.
Turtles, dann wie hießen die? Street Sharks oder so, weißt du? Also diese bisschen räudig aussehenden, muskulösen Tiere, die halt dann einfach alles wegboxen. Also hat er perfekt reingepasst einfach in die Zeit.
Das stimmt. Das war so der Zeitgeist, ja. Stimmt, jetzt denke ich an die ganzen Cartoons. Das waren auch mal so irgendwelche wilden hier Thundercats und so irgendwelche Tiere, die immer.
Oh ja, Thundercats! So, ja.
Geile Synchro. Thundercats. Ja, aber es gibt einen gewissen Grund, warum ich dieses Spiel jetzt gerade wieder total im Herzen trage. Also davon mal abgesehen, dass ich David Wise immer abfeiere. Ich habe das Spiel neulich gestreamt. Und ich habe das Spiel on Stream, jetzt als Erwachsener, immer bis zu diesem Segellevel geschafft. Also, das heißt, Brawling Level, easy, schaffe ich ohne zu sterben. Wobei ich manchmal Probleme habe mit dieser einen Stelle, wo die drei schwarzen Schweine da aus der Ecke kommen, weil die nehmen dich teilweise einfach komplett auseinander. Bis du eins besiegt hast, dann kannst du sie so in die Zange nehmen. Da verliere ich manchmal ein Leben. Dann in der zweiten Stage den Baum, den schaffe ich relativ gut, ohne zu sterben. Und dann kommt der Turbotunnel. Und den schaffe ich auch schon öfter mal First Try. Also ich habe es on Stream schon oft geschafft, ins Schlangenlevel zu kommen, ohne einmal zu sterben. Dann lasse ich gerne mal tatsächlich das eine oder andere Leben oder Continue liegen, bis ich das Schlangenlevel geschafft habe. Und dann kommt ja diese Stage, wo du dann auf diesen Rails vor der Ratte fliehen musst, die dich mit der Kettensäge zermetzeln will. Und da, also abgesehen von den Bonus-Stages, ne, zwischendurch. Und da habe ich halt einfach regelmäßig habe ich da verkackt. Ich habe dieses Level einfach nie geschafft. Und ich war irgendwann verzweifelt. Also selbst on-stream habe ich dann, ich habe das Spiel dann irgendwann mal mit Save-States weitergespielt, weil ich mir gedacht habe, komm, ich will wenigstens das Ende des Spiels sehen. Ne? Und ich habe es auch mit Save-States nicht geschafft. Aufs Verrecken nicht. Weil ich einfach irgendwie nicht klar kam oder vielleicht auch nicht ganz begriffen habe, wie ich jetzt die Steuerung von diesem Spiel angehen muss. Ich wurde immer so langsam, ich habe mit Safe States, ist immer in die Nähe des Endes geschafft und habe dann irgendwie halt verloren, weil die Ratte einfach schneller war als ich. Und dann haben wir eine Sache festgestellt. Ich spiele Super Nintendo Spiele am PC ja sehr gerne mit der Tastatur, weil ich finde, das funktioniert super. Aber wir haben dann einfach gemerkt, dass die Tastatur immer nur maximal 4 Inputs erlaubt. L3. Sobald ein vierter Input dazu kommt, sperrt sich irgendeiner der Inputs. Das heißt, was ich nie machen konnte, ist den Knopf drücken, um in die richtige Richtung zu kommen und dann in diesen Kurven mit 4 Tasten gleichzeitig den richtigen Schwung zu nehmen, weil der Richtungswechsel nicht so blitzschnell übernommen wurde, wie ich den eigentlich brauche. Dann haben wir einen Controller angesteckt und ich habe das Level gerockt. Und das ist mir dann so wie Schuppen von den Augen gefallen. Auf einmal war Battletoads und Battlemaniacs für mich ein schaffbarer Titel, weil ich zu diesem Zeitpunkt kannte ich das Spiel schon echt gut. Zu diesem Zeitpunkt war ich sehr gut in diesem Spiel, außer halt dieses eine Level. Und dann habe ich dieses Level das erste Mal in meinem Leben geschafft, habe das erste Mal in meinem Leben das letzte Level gesehen, The Dark Tower, habe das erste Mal in meinem Leben eins der geilsten Super Nintendo Lieder aller Zeiten gehört, mit diesem Track von David Wise, den ich nie gehört habe, weil ich nie an diese Stelle kam, war völlig weggeblasen. Ich war wie so ein kleines Kind, völlig hyped, dass ich jetzt hier gerade ein Spiel aus meiner Kindheit endlich beenden darf und das endlich auf faire Art und Weise beenden darf. Und deshalb, ich hatte so einen Spaß mit diesem Erlebnis, mit Battletoads und Battlemaniacs, dass ich jetzt gerade einfach sehr gerne an dieses Spiel denke. Und ich habe vor, demnächst zu versuchen, das Spiel dann einmal komplett ohne Save States von vorne bis hinten durchzuspielen. Und ich freue mich da schon mega drauf. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich so, auch jetzt alleine schon, dann kann ich so richtig einen Geist, der mich gehauntet hat die ganze Zeit, kann ich dann endlich wieder abhaken.
Ja, unfinished business aus der Kindheit im Endeffekt.
Ja.
Ich habe gerade gesehen, den Titel gibt es auch für Nintendo Switch Online auf dem SNES, also in der SNES Collection.
Ja, stimmt. Ja.
Das heißt, wenn man irgendwie Bock hat, kann man sich also einfach das da anschauen. Hat ja auch dann praktischweise gleich Save States und Rewind und so weiter.
Ja.
Muss also auch keine Sorgen haben. Wundert mich also, dass es da drauf ist, weil ich dachte, wegen der ganzen Rare-Sache ist es ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung, aber scheinbar passt ja.
Es passt anscheinend, ja. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann, aber das einfach nur deshalb, weil das Spiel halt einfach echt schwer ist, wenn der einen oder anderen stressen kann. Aber um einen Blick drauf zu werfen, werdet ihr es nicht bereuen. Es sieht fantastisch aus, die Mucke geht einfach nur ab und es wird am Anfang einfach echt Spaß machen. Und dann müsst ihr irgendwann entscheiden, ob ihr Bock habt, das mit Safe States irgendwie weiterzuspielen. Das kann man dann sehen, aber bereuen wird man einen Blick auf das Spiel garantiert nicht.
Nee, ich finde auch. Also vor allem ist es halt ein bisschen Kind seiner Zeit eben mit dem Schwierigkeitsgrad und so. Aber gibt auch so ein gutes Gefühl dafür, wie eben der Zeitgeist war, optisch. Yeah. Und es fühlt sich halt, wie gesagt, trotzdem super gut an. Also es ist schwer, es ist ein Spiel, das man auswendig lernen muss teilweise, aber es ist dabei nie irgendwie so, also es macht halt Spaß zu spielen. Das heißt, man bleibt dabei, im wenigsten.
Ja, das stimmt. Cool. Ja, da habe ich jetzt so einen. Ja, habe ich mit einem Spiel aus meiner Kindheit Frieden schließen können. Das fühlt sich gut an.
Ich drücke die Daumen, dass du es dann natürlich schaffst. Ist auch eine coole Challenge für einen selbst, ne? Für dann zu sagen, hey, ich habe es jetzt eigentlich geschafft. Und es zeigt ja auch, dass das Spiel nicht schlecht ist. Weißt, wenn das Spiel keinen Spaß machen würde, dann wird dir ja dieser Haken jetzt reichen. Du hast das Ende gesehen. Aber weil es dich eben hookt, hast du jetzt Bock, hey, ich möchte das jetzt noch optimieren. Ist ja genau dieses bisschen so der Speedrun-Ansatz auch. Weil ein schlechtes Spiel, das einem keinen Spaß macht, das will man nicht Speedrun. zum Beispiel.
Das stimmt, ja. Okay, nee, schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was du heute für mich hast. Also, gehst du älter oder jünger?
Ich bin
jünger?
Super aktuell, ja. Zuerst,
super aktuell, okay.
Zuerst wollte ich so aktuell sein, ich hatte eigentlich vor, Tetris the Grandmaster 4 Absolute Eye mitzubringen. Es ist ein neues Tetris-Spiel, das erschienen ist. Und es ist halt super nerdig, weil halt diese Grandmaster-Reihe kam früher nur auf Arcade-Automaten und ist halt für Singleplayer Tetris das Nonplusultra. Und da kam es nach 15 Jahren ein neuer Teil raus. Aber
ich dachte, du kommst mit Oblivion hier.
Aber tatsächlich bin ich seit ein bisschen länger, mehr als einer Woche, bin ich so hart auf einem Spiel hängen geblieben, dass wahrscheinlich schon, also den Namen werden jetzt ein paar schon gehört haben, aber die wenigsten wissen, was es überhaupt ist. Es ging mir so, und das ist Blue Prince.
Okay, sagt mir jetzt auch nichts.
Okay, pass auf, Blue Prince ist, keine Ahnung, das Balatro dieses Jahres, finde ich. Also nicht im Sinn vom Gameplay, sondern von, es kam aus dem Nichts, das ist ein Indie-Game, ein Solo-Dev, 8 Jahre Entwicklungszeit oder so, und ist eingeschlagen mit, glaube ich, 92% oder 93% auf OpenCritic. Und es war so ein Name, den habe ich immer wieder gehört in irgendwelchen Berichterstattungen über irgendwelche Events oder so weiter. Und alle meinen so, oh, das ist so cool. Aber ich wusste halt nicht, was es ist. Und dann kam eben diese Wertung rein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt befasse ich mal kurz mit diesem Titel. Ja, weil ich dachte, es wäre halt so ein Visual Novel Ding oder so, weißt, dann vom groben Design, von dem, was ich an Bildern gesehen habe, ist es nicht. Blue Prince ist, und ich muss sehr vorsichtig sein, weil ich möchte so wenig wie möglich verraten über dieses Spiel. Also ich möchte erklären, was es ist, aber ich möchte nichts von den Geheimnissen verraten, weil in seinem Kern ist es ein Puzzle-Game. Stellst dir vor, ich würde es beschreiben wie einen sehr großen Escape Room. Du spielst einen jungen Dude, der ist, glaube ich, so 14 oder so, und du hast von deinem Großonkel sein Anwesen geerbt, der verstorben ist. Und dieses Anwesen hat 45 Zimmer. Okay. Und deine Aufgabe als sein Erbe ist es, um das Erbe anzutreten, musst du den geheimen 46. Raum in diesem Anwesen finden. Der Clou dabei ist, jeden Tag mischen sich die Räume in diesem Anwesen neu. Das heißt, jedes Mal, jeden Tag im Spiel, du campst im Grunde vor dem Haus und gehst jeden Tag wie in einem Roguelike in dieses Haus rein, beginnst in der Eingangshalle, und sobald du durch eine Tür gehst, wird dir wie in einem Brettspiel so drei Räume wie so viereckige Tiles rausgelegt, und du musst dich entscheiden, welcher Raum heute da ist. Und jeder Raum macht irgendwas anderes. Zum Beispiel kann das ein Shop sein, wo du Geld ausgeben kannst für Items. Es kann ein Garten sein, wo du mit einer Schaufel Schlüssel ausgraben kannst, um weitere Türen zu öffnen. Und so musst du halt Stück für Stück dich durch dieses Anwesen durcharbeiten, mit diesem Ziel, dieses 46 Zimmer zu finden. Und all das ist eben schon an sich ein sehr cooles Strategiespiel mit Roguelike-Ding, weil du eben versuchst, jeden Tag aufs Neue mehr über die Funktion dieser Räume herauszufinden und wie man möglichst effizient von A nach B kommt damit. Aber gleichzeitig baut das Spiel dann so ein Meta-Mystery auf. Also es gibt, umso länger man spielt, umso mehr Geheimnisse und kleine Details findet man, die zu etwas viel Größerem zusammenführen, sowohl geschichtlich als auch gameplaymäßig. Ich habe jetzt momentan so 40 Stunden drin und ich entdecke jetzt noch neue Mechaniken. Es ist so ein Spiel, das gibt dir keine Restriktion, sondern die Restriktion ist wirklich, was du als Spieler weißt. Und umso mehr du spielst, umso mehr verstehst du, umso mehr lernst du die Mechaniken kennen, umso mehr fallen dir geschichtliche Sachen auf, kleine Details. Und es gibt so viel coole Secrets. Und ich möchte halt auf keinen Fall irgendwas spoilen. Darum versuche ich es möglichst vage, eine Sache zu beschreiben, die ich so mega interessant fand zum Beispiel. In den Räumen findet man Dekorationsobjekte. Und wenn du das Spiel einfach spielst, dann denkst du nicht dabei. Du denkst halt, okay, das ist halt, das steht halt jetzt hier, ne? Und das in diesem Raum steht halt das hier. Zum Beispiel steht in einer Küche logischerweise eine Kaffeemaschine oder so.
Mhm.
Und irgendwann merkst du, nein, diese Objekte stehen hier aus einem Grund, Und eventuell stehen diese Objekte auch woanders, je nachdem, wo das Zimmer gebaut wird von dir. Und da denkt man sich erst, ja gut, ist halt ein bisschen Teil von diesem Random-Aspekt. Und irgendwann merkt man, nein, es hat alles einen Sinn. Und wenn man das weiß und richtig kombiniert, löst man weitere Rätsel damit. Also es ist so tief und so spannend. Ich habe das Spiel angefangen zu streamen und ich habe, glaube ich, um 1:30 nachts mich zwingen müssen, aufzuhören. Weil es mich so reingezogen hat in dieses ganze, nicht nur in das Spielsystem, sondern auch in das Mysterium dahinter. Ich kann gar nicht beschreiben, wie gut es gemacht ist. Und es war mir halt überhaupt nicht klar von den Trailern oder von irgendwie den Beschreibungen, die ich online gelesen habe.
Ich meine, das kannst du doch jetzt aber nicht bringen, oder was? Du kannst doch jetzt nicht jetzt gerade, wo ich auf Elden Ring Nightreign warte, ja, wo ich Monster Hunter eigentlich noch spielen will, wo ich mit Borderlands 2 angefangen habe, wo ich gerade echt geile Games angefangen habe, mir jetzt auch noch so ein Spiel vorstellen, auf das ich jetzt nach der Beschreibung einfach brutal Bock habe. Wo soll ich das jetzt auch noch unterbringen?
Ich habe alles stehen und liegen lassen. Ja, ich habe davor auch, ich hatte noch Assassin's Creed in der Pipeline. Ich habe das First Berserker Kazan gespielt. Ich habe Blueprints angefangen und ich hatte am nächsten Tag, ja, ich konnte an nichts anderes als Blueprints denken und an die Secrets, dass ich dem Arbeitstagende so entgegengefiebert habe, wie als Schulkind, wenn du daheim sitzt und dich so darauf freust, nach Hause zu kommen, um dein Spiel ins Nintendo zu stecken. Ich habe es ewig nicht mehr so, und es war on Stream auch so geil, weil mein Chat war so, die waren so gehorsam, keine Ahnung, was ich sagen soll, so brav. Keiner hat gebackseated, ein paar haben es auch schon gespielt und keiner hat gesagt, hey, mach mal das und das, sondern haben immer so ganz vorsichtig gesagt, zum Beispiel so, vielleicht war in dem Raum ja noch was, weißt du? Und also es war total die schöne Interaktion mit Chat und wir haben alle so ein bisschen zusammengeknobelt und auf meinem Discord haben wir auch so, also der gesamte aktuelle Gaming-Chat ist momentan wie so ein Lückentext, weil alle sprechen über dieses Spiel und überall sind nur Spoiler-Tags und immer wenn man denkt, jetzt hat man das Ende erreicht von dem, was man eigentlich wissen wollte, dann geht's noch tiefer runter. Und das Schöne ist halt, also ich glaube, Credits habe ich gesehen nach, ich würde sagen, 16 Stunden habe ich Credits gesehen. Aber das hat halt dann nur, und das hätte mich vollkommen befriedigen können, weil das war wirklich befriedigend, dieses zu lösen. Aber auf dem Weg dahin stellen sich dir so viele Fragen und du findest so viele andere Meta-Rätsel, dass du halt dann einfach weitermachen willst. Weil es gibt ja viele solche Spiele, wie zum Beispiel auch Animal Well, wo es so Rätsel gibt, die eben über das Spiel hinausgehen. Wenn du, anders kann ich es nicht beschreiben. Aber das Schöne am Blueprints ist, du musst halt nicht irgendwelche obskuren Webseiten besuchen oder irgendwie in so eine, weiß nicht, wie das heißt, diese Art, irgendwie heißt irgendwie diese nicht AR, aber irgendwie so ähnlich heißt es. Du kannst alles in dem In-Game-Universum lernen und verstehen. Und das Coole ist auch, die Atmosphäre, die das Spiel verströmt, ist irgendwann fast schon unheimlich. Weil du eben merkst, da ist irgendwie viel mehr im Hintergrund passiert, als das Spiel dir eigentlich sagt.
Ja, du hast mich eh schon längst. Wie heißt das Spiel? Blueprints?
Blueprints, wie der blaue Prinz, aber es ist halt auch das Wortspiel für Blueprints. Weil du musst eben diese Blueprints immer craften für das Haus.
Und wird das auseinander oder zusammengeschrieben?
Auseinander. Und es ist im Game Pass, sowohl PC als auch Xbox. Das heißt, ich habe auch keinen Cent dafür gezahlt. Und es.
Ich bin gerade im E-Shop und habe Blueprints eingegeben und herauskommt Rosabella, Eternal Light and Magic.
Ja, es gibt es nur für PC, PlayStation 5 und Xbox.
Achso.
Leider. Das ist auch so ein Spiel, wenn ich es im Bett spielen könnte, ich würde wahrscheinlich einfach nicht mehr schlafen, weil ich nur das Game spiele. Es ist ein Spiel, man muss ein bisschen frustresistent ist falsche Wort, aber gerade am Anfang kann das RNG natürlich einem öfter mal einen Strich durch die Rechnung machen, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen bestimmten Raum, um weiterzukommen in meinem Mystery, aber das Spiel gibt mir diesen Raum einfach nicht, zum Beispiel. Beim Draften von den Räumen. Dann ist es halt so ein Ding. Aber ich finde, es ist halt auch wenn man einen schlechten Run hat, was man bei einem Roguelike ja mal hat, ist halt so, dann ist es nie so, als hätte man dann nicht trotzdem Spaß dran gehabt. Das ist...
Okay, es kostet aber auch 30. Bei Indie-Game hätte ich jetzt auf ein bisschen weniger gehofft. Aber du sagst, es ist Xbox Game Pass und Windows Game Pass.
Genau, also es ist im ganz normalen Game Pass, war Day One. Ich weiß nicht, ob es Teil von PlayStation Plus ist. Ich glaube nicht. Aber es ist Teil vom Game Pass. Das heißt, man kann auch sagen, okay, man droppt es am PC einen Zehner für den Game Pass und spielt es da zum Beispiel. Und dann passt es auch. Also ich glaube, ich habe in den letzten Tagen nichts anderes gespielt, wenn ich Zeit hatte.
Ja.
Einfach, weil es auch so, irgendwann ist es auch so ein gutes Second-Screen-Game, dass man hat halt ein Ziel, wo man hin möchte irgendwann und kann dann nebenher einen Podcast hören und dann sich da durchmausern. Aber gerade am Anfang würde ich jedem empfehlen, komplett einzutauchen, eine Atmosphäre aufnehmen, Sound aufzunehmen. Und es hat auch diesen schönen, wie ein bisschen handgemalten Stil. Also nicht direkt handgemalt, aber es ist jetzt nicht unbedingt grafisch die Überbombe, aber der Stil ist top.
Ja, ich habe gerade schon reingesehen. Du hast es ganz gut beschrieben, was du gesagt hast, ja. Ja, okay. Ich werde das Spiel auf jeden Fall im Rückblick mit 30 Euro, weiß ich jetzt gerade nicht, weil im Moment echt viel los ist, spieletechnisch.
Mhm, klar.
Aber wenn das irgendwo mal im Game Pass zu sehen ist oder ich das mal irgendwo erwische, dann werde ich garantiert an das Spiel denken.
Und tatsächlich hat mich das auf eine Frage gebracht, die ich dir stellen wollte. Und zwar, es gibt immer wieder solche Situationen, wie letztes Jahr mit Balatro zum Beispiel oder jetzt auch mit Blueprints, von einem Spiel, das aus dem Nichts, scheinbar aus dem Nichts kommt und dann im Grunde Game of the Year-mäßige Qualitäten bringt. Und was war für dich ein Spiel, dass das so ein bisschen in den letzten Jahren vielleicht für dich dargestellt hat? Also gab es irgendein Spiel, das dich in den letzten Jahren von 0 auf 100 gehuckt hat, ohne dass du das Gefühl hattest, da gab es irgendwie große Vorberichterstattung oder gab irgendwie keinerlei großen Zeitgeist dafür davor?
Boah. Das ist eine schwierige Frage. Also ich weiß noch, dass es... wobei der Hype von It Takes Two war schon ein bisschen da. Aber It Takes Two habe ich recht früh damals schon gespielt und dann war ich froh, dass das Spiel die Anerkennung hatte.
Ich glaube, das ist aber ein guter Punkt, weil ich glaube, was mit auch reinspielt, ist bei It Takes Two und wie hier bei Blueprints, ist so ein bisschen, man sieht die Wertungen und man denkt sich, also das geht es mir so, ich denke mir so, so gut kann das Spiel nun wirklich nicht sein. Und dann spielt man es und dann immer so, oh, es ist wirklich so gut.
Ja, sowas, ja, klar, ich weiß was, aber ich überlege gerade, ich glaube, es gibt kein Spiel, was ich entdeckt habe, bevor ich, also es gab immer irgendwie einen Grund, warum ich von dem Spiel gehört habe. Das heißt, ich habe von dem Spiel gehört, das soll halt so und so gut sein und der Geist war auch irgendwie schon da und dann habe ich das Spiel gespielt und fand es dann halt gut. Aber dass ich wirklich ein Spiel hatte,
Oder sei es ein Spiel, wo du mit viel weniger Erwartung rein bist, als am Ende es geliefert hat. Also wo du im Grunde nicht erwartet hast, dass es dich so abholt.
Es gab ein Spiel in der Zeit, aber das lag daran, dass ich gedacht hätte, dass das Spiel halt überhaupt nicht meinem Geschmack erfüllt. Und nicht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das Spiel gut sei.
Okay.
Das war Dragon's Dogma 2.
Oh, ja.
Weil ich hatte halt gedacht, okay, so westliche RPGs, bin ich immer eher so zurückhaltend. Und ich hätte halt gedacht, dass dieses Lose und das Dragon's Dogma 2 ja eher so versucht, die nicht so viel an der Hand zu nehmen, so keine wilden Ausweichsrollen. Wenn halt Minotaurus vor dir steht und der schwingt eine riesige Keule, dann kriegst du den in die Fresse, wenn du nicht vorher schon weggegangen bist. Du hast nicht so viel Fast Travel, die geben die Leute nicht alles, also du musst mit dem Geld wirklich haushalten und du musst halt, es ist halt eher ein bisschen realistischer angehaucht, wenn man das so sagen kann im Videospiel. Und dadurch ist das Pacing des Spiels halt aber auch deutlich langsamer als bei so diesen typischen RPGs, wo du halt durch die Welt reist und hin und her oder mit dem Reittier die ganze Zeit unterwegs bist oder so. Und irgendwann nach einer gewissen Weile habe ich halt gemerkt, dass genau dieser Charme mich gerade komplett hookt bei dem Spiel. Und das hätte ich halt vorher nie gedacht. Von da hatte ich da echt ein sehr, sehr tolles Spielerlebnis, mit dem ich so vorher gar nicht gerechnet hätte. Aber so aus dem Indie-Bereich will mir jetzt gar nicht so richtig was einfallen.
Muss auch gar nicht Indie-Bereich sein. Ich finde, es ist ein großartiges Beispiel, was du genannt hast. Bei mir ging es mit Dragon's Dogma ähnlich. Ich habe nie den ersten Teil gespielt und ich wusste immer, dass Teil 1, also es so eine Perle sein soll, die was sehr Eigenes macht und jeder, der es liebt, liebt es richtig groß. Und ich habe dann auch Teil 2 gespielt und ich gehe vollkommen mit dir konform. Die Art und Weise, wie das Spiel seine Restriktionen lebt, sorgt dafür, dass du ein Erlebnis hast, das dir kein anderes Spiel geben kann. Ich möchte ein Beispiel geben. Kein anderes Action-RPG konnte mir jemals das Gefühl geben, dass ich wieder, in Anführungszeichen, nach Hause komme. Wenn ich auf einer Quest war, wo ich einfach ins Nichts gehe, ich gehe legitim auf ein Abenteuer und ich schaffe es heil zurück in die Hauptstadt und man geht um eine Kurve und die Hauptstadt erscheint hinten am Horizont, dieses Gefühl von, uff, ich habe es geschafft, ich bin zurück, das kann es dir nur geben, weil es so unglaublich quirky ist und so strikt mit seinen Limitierungen.
Ja, das ist genau richtig. Und das ist immer wieder eher so ein spannendes Thema, dass Limitierungen, die erst hinderlich wirken und erst so wirken, als würde einfach nur Quality of Life fehlen, so als würden sie nervig sein, sich im Nachhinein aber eben herausstellen, dass sie vom Entwickler oft sehr bewusst benutzt werden, um eben eine Stimmung, um ein Belohnungsgefühl zu erzeugen. Das ist ähnlich wie der Boss-Runner bei Dark Souls, bei den alten Dark Souls-Spielen. So, die Leute regen sich halt darüber auf, wenn du beim Boss stirbst, warum musst du wieder zum Boss hinlaufen? Warum musst du wieder die Gegner besiegen? Bis man dann irgendwann festgestellt hat, dass bei den Souls-Spielen ein integraler Teil ist, dass ein Tod wehtut. Wenn ein Tod nichts schmerzt und ein Tod nichts bedeutet, dann bedeutet auch der Boss-Try nichts. Und wenn der Boss-Try nichts bedeutet, dann stellt sich hinterher halt auch nicht dieses immense Souls-Belohnungsgefühl ein und dieses, ja, ich hab's geschafft, dieses adrenalin-gepumpte Gefühl, weil die Tries davor halt einfach nichts bedeutet haben. Und deshalb ist es wichtig, dass man Dinge verliert bei Souls, dass man einen Boss-Run-Up hat. Natürlich bei den allerschwersten Bossen begrüße ich das auch, wenn man ein Feuer direkt davor hat, wenn man halt 100-mal stirbt. Aber es ist ein Teil der Erfahrung. Und das ist so einfach kleine Dinge, die erst wie ja, ein Hindernis wirken oder wie ein Makel des Spiels, bis man dann irgendwann gemerkt hat, irgendwann mal, scheiße, eigentlich finde ich gerade genau das geil. Und nur deswegen genieße ich das Spiel gerade so, wie ich es genieße.
Das ist perfekt gesagt, weil ich finde auch, ich bin ein großer Fan von mehr Accessibility in Spielen. Also ich finde es nicht schlimm, dass man Leuten Optionen gibt, einen Schwierigkeitsgrad zu drehen. Und das gibt ja Dragon's Dogma zum Beispiel auch. Dragon's Dogma hat ja Optionen für Fast Travel. Einen Augenblick, ich muss mich ganz kurz räuspern.
Ja, aber Fast-Travel-Optionen gibt es ja. Genau. Aber die sind zum Glück halt sehr restriktiv. Also ich musste sehr damit haushalten.
Genau. Und es ist halt nicht schlimm, finde ich. Weil die schönsten Momente im Spiel hatte ich eben, wenn ich einfach die Welt erkundet habe. Und ich habe auch, dass das Spiel dir nicht sagt, hey, da hinten findest du was Spannendes. Du gehst raus, entdeckst was. Und es ist einfach dieses Gefühl von, nein, du selbst, du als Spieler bist auf dieses Abenteuer gegangen, hast was Neues entdeckt und das erfüllt dich dann auf eine Magie, wie es gleichzeitig auch der Charakter erfährt. Das ist was sehr Besonderes. Und ich finde, das Spiel ist so unfreiwillig komisch. Also ich habe selten so laut lachen müssen, weil man hat ja diese, also wenn ihr es nicht wisst, immer, man hat in dem Spiel eine Party, man hat immer einen Begleiter dabei, das ist der eigene Pawn. Man kann aber auch bis zu zwei weitere von diesen Pawns in seine Gruppe holen. Also hat eine Party aus 4 und die haben alle so ein bisschen einen eigenen, ja, eigenen Willen, die haben alle so eigene Quirks und ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das Spiel fühlt sich an, als würdest du mit deinen Homies irgendwie Multiplayer spielen, obwohl du komplett alleine spielst. Einfach weil die teilweise die dümmsten Dinge machen. Also sie kämpfen kompetent, aber bestes Beispiel, das Spiel hat einen sehr, sehr restriktiven Fall Damage. Wenn du ein bisschen zu hoch springst und auf den Boden, stirbst du instant. Und ich sehe irgendwie an so einer Klippe, an so einem Fluss sehe ich unten eine Kiste. Wasser auch ganz schlimm. Du berührst Wasser, bist instant tot.
Oh, ja, ja.
Komm irgendwie so Tentakel aus dem Wasser, bist insta dead. Und ich laufe super vorsichtig diese Klippe runter über mehrere Stellen, um an diese Kiste zu kommen. Mach die Kiste auf und dann plötzlich schlägt hinter mir einer von diesen Pawns auf dem Boden, wie so ein nasser Sack Kartoffeln und stirbt fast, ja? Und ich heile ihn, dann schlägt der nächste auf, so bam, und ich musste halt lachen. Und dann drehe ich die Kamera und im Fluss ertrinkt der vierte von denen. Weißt du, es ist halt, und es war halt so lustig irgendwie und das macht das Spiel so gut einfach. Hast du es durchgespielt? Tatsächlich soll das Ende nicht so befriedigend sein. Ich habe es nicht durchgespielt tatsächlich, aber ich habe gefühlt, glaube ich, 60 Stunden reingebombt oder so.
Doch, ich habe es durchgespielt, ja.
Ah.
Ich fand das Ende jetzt nicht so.
Okay, das New Game Plus soll nicht so besonders sein. Also, weil da ändert sich ja die Welt, habe ich gehört. Weiß ich, ob du es gesehen hast oder soweit gemacht hast?
Nee.
Okay, dann ist dem so. Aber ich habe es gar nicht durchgespielt. Ich habe es gespielt. Du stehst doch irgendwann vor einem großen Tor, wo es dann in diese, ich glaube, es ist eine Wüste, wo halt in das zweite große Gebiet reingeht.
Ja.
Und ich habe aber allein in diesem ersten Gebiet habe ich schon 60 Stunden verbracht. Und es ist halt, ich kam dann nicht weiter, aber ich war dann so befriedigt schon von dem Game, dass ich auch nicht weiter spielen musste, um halt sozusagen das, meinen Wert rauszubekommen, sagen wir mal so, weil auch dann andere Spiele kamen. Und ja, diese ganzen Quirks, also man kann ja anderen Spielern Items geben. Und es ist halt so.
Ja, boah, stimmt, das war witzig.
Wie absurd ist das, dass du Fälschungen von Items herstellen kannst und wenn du möchtest, die den anderen Spielern geben kannst.
Ja.
Also keine Ahnung.
Stimmt, oder auch dieses, wenn dir jemand geholfen hat von den Vasallen, dann kannst du hinterher ein Item als Dank geben. Also mitgeben. Und da sind auch schon witzige Dinge passiert, was da für absurde Sachen mitgegeben wurden. Ich habe einmal irgendwie als super starkes legendäres Item aus dem Endgame bekommen. Einer hat mir einen Reisestein geschickt. Ich habe mich voll gefreut. So.
Ja, also es ist das beste Multiplayer-Spiel, das man nur allein spielen kann. Anders kann ich es gar nicht sagen.
Ja, true, ja. Ja, das war so ein Spiel, was mich halt komplett kalt erwischt hat. Es gab bestimmt noch andere Spiele, von denen ich immer so gehört habe. Aber das ist das, was mir jetzt halt so am ehesten eingefallen ist. Ja. Von einem Spiel, von dem ich gar nichts erwartet habe. Und es hat mich halt voll abgeholt.
Genau, es geht mir, glaube ich, auch so. Ich konnte nie die Faszination Dragon's Dogma verstehen. Oder halt, warum eben Leute so fast schon kultmäßig das Ding hypen. Und dann war es mir klar. Ich so, das Spiel ist so quirky. Das Spiel ist so teilweise einfach halt rough around the edges. Aber es dürfte kein bisschen anders sein.
Ja.
Und das ist cool.
Ansonsten würde man sich, ähnlich wie das Nachgeben bei den Souls Games, ansonsten würde man sich so hart an den Mainstream aneignen, dass die Essenz des Spiels halt dann verloren geht.
Aber dann lass mich mal kurz nochmal weitergreifen, wenn wir über Souls reden. Weil ich auch vorher mal kurz erwähnt habe, hast du mal das The First Berserker Kazan gespielt?
Ja.
Oh, das ist okay.
Ich find's nicht mehr.
Was, du findest es nicht?
Weg. Ich habe damit angefangen und natürlich habe ich mir dieses Spiel angeguckt und es macht bisher echt Spaß. Der Funke ist noch nicht
wie,
so
wie, du findest es nicht mehr?
Es ist irgendwo im Haus verschollen.
Ach so, du hast dir physisch gekauft.
Ja, wir haben es physisch hier und ich wollte es die Tage weiterspielen und mein Sohn hat es mir irgendwie nach oben gegeben und er weiß auch noch, dass er es mir nach oben gegeben hatte.
Mhm.
Aber wir finden es aufs Verrecken nicht mehr. Aber ich will es eigentlich weiterspielen, weil alle schwärmen davon. Und bei mir ist der Funke noch nicht so überkrass übergegangen wie, wie bei vielen anderen. Aber ich würde halt gerne noch weiter reinschauen, um eben zu gucken, was da noch so kommt und was da noch so Phase ist. Aber ich finde es aktuell nicht. Es ist irgendwo im Haus verschollen.
Mich hat es so abgeholt. Also ich kam ja erst mit Elden Ring so wirklich in die Souls-like-Spiele rein. Hab danach eben Lies of P gespielt und zum Beispiel das zweite Lords of the Fallen. Und was ich bei Kazan so mega geil finde, die Bosse sind bockschwer, aber vermutlich die fairsten Souls-like-Bosse, die ich jemals erlebt habe, weil sie telegrafieren ihre Angriffe sehr gut. Sie haben nicht unendlich viele Angriffspattern und das ist halt wichtig, weil du musst parieren in dem Game. Aber das Parieren ist dadurch so unglaublich befriedigend, wie in fast keinem anderen Videospiel, das ich jemals gespielt habe.
Ja. Das stimmt.
Ich hab irgendwie die Demo gespielt.
Also das, was ich bisher gesehen habe, super geile Bosse. An den Bossen liegt's nicht, sondern ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie der Loop des Spiels funktioniert. Mhm. Also wo das Spiel mit mir hin will. Aber die Bosse, die ich bisher gesehen habe, haben unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, und auch so erfrischendermaßen so richtig gut ausgearbeitet und so richtig gut fair. Also genau entgegen dem war es halt Wulong, sondern doch, warte mal, wie hieß das jetzt hier? Das nicht Game of the Year?
Black Myth Wukong.
Back with Wukong, weil da waren es einfach nur viele übertriebene Bosse, aber keine gut ausgearbeiteten Bosse. Und hier genau das Gegenteil.
Mm. Ich glaube, der Loop ist halt ein bisschen anders, weil es ist eher so wie Neo oder eben Black with Wukong, dass du eben stagebasiert bist und nicht so offene Welt mit Hub wie in einem Souls-Game. Aber das Spiel arbeitet sich später nochmal ein bisschen mehr aus. Also ab der zweiten Stage werden dir auch andere Waffen präsentiert. Weiß nicht, weil du es gespielt hast. Bist du schon in der da, wo du verschiedene Waffentypen hast und andere Fähigkeiten?
Ich habe wahrscheinlich nicht. Ich bin noch nicht so besonders weit.
Okay, weil es gibt später noch ein bisschen Gas, indem es eben verschiedene Waffentypen gibt, nur drei, aber die spielen sich sehr unterschiedlich. Und es gibt Talentbäume. Und da gibt's
das habe ich schon gesehen, ja.
Und auch die Talente sind so cool. Vor allem dass die wirklich das Spiel verändern, ja? Dass ich zum Beispiel einen Skill habe, der sagt, wenn ich einen Angriff pariere, dann füge ich auch Posture-Damage hinzu.
Und das habe ich schon gesehen. Das hat mir Spaß gemacht, da zu probieren, ja.
Und so selten hast du halt ein Spiel, wo du Stunden drin hast und du hast schon so viele Punkte im Talentbaum und du denkst dir halt immer noch, oh, der Skill da unten, den will ich haben, weißt? Und das ist immer sehr nice.
Ja, nicht schön. Also ich verstehe das. Nur bisher so, ich weiß nur nicht so genau, wo das Spiel mit mir hin will, so vom Belohnungsgefühl, von der Welt. Gefühl für die Welt, so von dem Spiel. So.
Es ist auch wirklich im Vergleich jetzt zu, wenn man Souls Game spielt für dieses reingesogen werden in die Spielewelt und das Erkunden der Welt, das hat das Game, glaube ich, nicht. Damit kann es nicht so dienen. Aber es ist halt sehr schlank, würde ich sagen. Yeah. Also ein anderes Wort habe ich gar nicht dafür. Es ist sehr schlank, es weiß, was es machen will. Das macht es sehr gut. Und wenn man jemand ist, der eben ein schweres Spiel möchte, aber vielleicht von ein paar Designentscheidungen, zum Beispiel bei Elden Ring, angewidert war, dann ist es hier top. Weil ich mochte bei Elden Ring nicht, wie die Bosse strukturiert waren irgendwann, mit der Art und Weise, wie Angriffe so einen ganz komischen Delay haben, wie ich das Gefühl hatte, ich kann einen Angriffspattern gar nicht richtig verstehen, weil ich das Gefühl habe, die haben alle so ein Flowchart mit 20.000 Bäumen und ich kann mich gar nicht richtig vorbereiten auf einen Angriff. Das mochte ich nicht so. Man könnte wahrscheinlich sagen, dass Kazan hier ein bisschen zu vorhersehbar ist. Aber allein dafür, dass es halt so bestrafend ist, ist es schon okay, weil man muss halt irgendwie Balance finden, finde ich.
Ja, ja. Das ist okay. Das sind zwei verschiedene Ansätze. Elden Ring geht da sehr weit. Wukong übertreibt es halt. Also Wukong geht noch weiter, finde ich, und übertreibt es halt bei 90% der Bosse halt einfach übelst, weil da hatte ich genau das, was du gerade beschrieben hast, einfach immens, dass ich das Gefühl hatte, okay, jeder neue Boss einfach nur 100 Angriffe, verschiedene Tempos und du selber halt auch irgendwie nur eine Waffe, während ich bei Elden Ring halt super viel Spaß daran hatte, mich eben perfekt in die Bosse einzuarbeiten. Und bei Kazan geht das ein bisschen leichter, was die Bosse nicht unbedingt leichter an sich macht, aber du kommst besser rein in die Fights und hast dafür ein bisschen schneller ein Belohnungsgefühl, dass du gerade den Boss besser ausgucken kannst. Ja.
Genau. Ich habe Wukong nicht gespielt. Ich habe ein bisschen was von Stellar Blade gespielt. Mhm. Das höre ich auch häufiger in diesem Kontext jetzt. Also Wukong zum Beispiel zu Stellar Blade. Aber ich weiß nicht, wie ähnlich die Spiele sind, weil ich hatte das Gefühl bei Stellar Blade, dass es natürlich hatte es so ein paar Souls-like Anleihen, aber war halt eher schon mehr ein Action-Game gefühlt.
Ja, so geht das bei Wukong auch eher in die Richtung, ja.
Und du sagst jetzt also, es war ja großer Hype um Wukong eigentlich. Das war ja auch immer wieder Teil von der Game of the Year-Diskussion. Aber du hast den Titel nicht so gefühlt in dem Fall?
Wukong, nee. Ich habe ein großes Video gemacht eben zu Elden Ring und habe tatsächlich Wukong genutzt, um nochmal darzulegen, wie gut Elden Ring tatsächlich ist. Weil viele werfen ja Elden Ring Boss Recycling vor. und sagen, oh, 160 Bosse, aber davon halt so und so viel neu, so und so viel doppelt. Und dann hat man jetzt halt bei Wukong gesehen, dass es halt eben gar nicht so leicht ist, so viele gute Bosse zu machen. Und das Elden Ring, sagen wir mal, hat einfach 40 unfassbar geile, sehr einzigartige Bosse, die absolute Highlights in der gesamten Souls-Welt oder Videospielwelt sind. Und dann sind da halt noch 120, wo ganz viele halt von entweder nochmal neu auftauchen, eine Variante des Ganzen sind, wobei halt die meisten Bosse, die recycelt werden, immer sehr viele individuelle Angriffe haben, ihre Besonderheiten und eigene Angriffsmuster, eigene Attacken. Es gibt eigentlich kaum einen Boss wirklich wie der andere, obwohl es das natürlich gibt. Und dann ist so die Frage, die ich gestellt habe, ist denn die Erwartung, dass man jetzt 100 perfekt ausgearbeitete, einzigartige Bosse in dem Spiel haben möchte, ist das eine realistische Erwartung an das Spiel? Und dann hat Wukong halt eben gezeigt, dass es eben nicht realistisch ist. Weil Wukong hat, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 80 von der Inszenierung wirklich geile Bosse. Also die Bosse gehen halt wirklich komplett ab, sind super inszeniert und es gibt auch wirklich vereinzelt sehr geniale Bosse. Ne? Das will ich hier dem Spiel gar nicht absprechen. Aber das sind wirklich sehr wenige. Denn die meisten sind einfach nur eine riesige Show. Und das Spiel schafft es eben nicht auf die eine Waffe, die du in dem Spiel hast. Du hast eine einzige Waffe. Du hast zwar ein paar Skilltrees und ein paar Talente, die aber halt keinen Sinn machen, weil du wirst halt von allem immer unterbrochen. Das Spiel geht im Endeffekt immer nur auf ein Ausweichen und Auto-Hit zurück. Jeder Boss spielt sich im Endeffekt dadurch gleich, weil das Spiel es eben nicht schafft, diese 100 Bosse, die einfach nur wild inszeniert sind, eben gut auf dein Gameplay anzupassen, wodurch dann halt wirklich sich intensive Bossfights ergeben, dass du ein Muster erlernst, dass du irgendwie eine Taktik erarbeitest, dass du den lernst, den Boss zu lesen und dann irgendwann so, ja Mann, den habe ich jetzt geschafft, weil ich geil geworden bin, sondern du zerrst dich irgendwie mehr oder weniger durch die meisten Bosse durch. Und da hat man halt Wukong gesehen, dass es eben nicht möglich ist, 100 perfekt ausgearbeitete, einzigartige Bosse zu gestalten, sondern dass in Elden Ring der Fokus auf die Bosse gezeigt wurde, die auf hunderte von Waffen, hunderte von Skills, hunderte von Kriegsaschen, hunderte von Zaubern, hunderte von Anrufungen. Es gibt so viele Builds und so viele Möglichkeiten, Elden Ring zu spielen. Und auf alle diese Builds, auf alle diese Waffen, auf alle diese unterschiedlichen Dinge sind diese Bosse perfekt ausgearbeitet und perfekt designt und perfekt hingelegt, sodass du kaum wirklich Builds hast, die mal zu OP sind oder mit jedem Build den Boss schaffen kannst. Und die Movements alle auf alle diese Waffen und Sprüche immer so hingemünzt sind, dass der Boss immer Spaß macht und sich immer fair anfühlt. Und das ist das Niveau von Elden Ring für so viele Bosse. Und da habe ich dann eben mal ausgelegt, dass es eben hier einfach nur ganz viele wilde Bosse zu spammen, ist halt nicht die Lösung. Und da habe ich halt so ein bisschen mit diesem Vorwurf debunked anhand von Wukong, von wegen Elden Ring müsste 100 einzigartige Bosse haben, warum haben sie Bosse recycelt? Ja gut, irgendwann ist auch mal gut. Wie viele Bosse will man erwarten, weißt du?
Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es so tragisch ist. Also klar, den Shadowborn Apostle, den siehst du halt mehrmals. Aber dann
wenn du alle Bosse in dem Spiel machst, so, weißt du? Die Leute tun so, als wenn du das Spiel normal spielst und alle 5 Minuten triffst du diesen Boss.
Ja.
Wenn du halt alles, alle Höhle, alles in diesem Spiel erkundest, dann hast du aber auch deine 150 Spielstunden gespielt und dann siehst du halt dreimal diesen Boss und den anderen auch dreimal.
Ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, welche anderen Bosse gedoppelt sind. Glaubst du, den einen Wurm in den Höhlen und diese Katzenstatuen gibt's, glaube ich, ein paar Mal. Aber das
gibt
ist
ein
paar ja
Katzenstatuen, genau, den Würmboss, die Baumgeister gibt es öfter in der Welt, die Drachkins.
Ja, aber das sind ja teilweise auch einfach, ja, aber das sind ja auch nicht alles Bosse, die Showcase-Bosse sind, weißt du? Das finde ich ist ja okay.
Nee,
weißt du,
die stehen ja alle aus dem lore-technischen Begründung da, wo sie sind. Das sind halt die Baumgeister-Avatare, die halt die Bäume beschützen. So, und die anderen, das sind halt die in den Ruinen halt da die Dinger bewachen. Und ein paar Bosse gibt's halt, die einzigartig sein sollten. Und die haben dann halt eine kopierte Version, was aber lore-technisch immer sein. Zum Beispiel Moog. Moog gibt es halt in seinem Dynasty. Und dann gibt es den unten im Untergrund. Das ist aber lore-technisch komplett begründet. Der steht aus einem gewissen Grund da unten. Der hat ein komplettes Ende in sich drin tragend. Und ist aus einem gewissen Grund da unten. Selbst, dass Margit auf der Oberwelt nochmal als Boss existiert. Und hat auch lore-technisch eine Begründung. Sie stehen ja einfach nicht nur wahllos da. Und so viele Bosse, die halt als Kopie ausgerufen wurden, wie zum Beispiel 46 und Lanciax, haben individuelle Attacken und individuelle Movesets. Ja.
Ich bin vollkommen bei
dir. Oder die Drachkin-Soldier. Die Drachkin-Soldier sind so geile Bosse, die sich keiner wirklich anschaut, weil die meisten viel zu OP sind, um sie wirklich zu bekämpfen. Und wenn man die mal wirklich bekämpfen würde, dann sieht man, wie toll ausgearbeitet die jeweils für sich sind und unterschiedlich sind.
Sind es die, wo du den einen machen musst, um in die Hauptstadt reinzukommen, auf dem Pferd? Oder welche sind das? Die Drachkin Soldier.
Ach so, nee, das sind die Drachkin Soldier, das sind, die triffst du vor allem im Untergrund. Das sind so diese verrotteten großen. Ich weiß nicht, ob du unten einmal warst, da war so ein riesiges offenes Areal, wo so eine riesige Statue, so ein riesiges Skelett auf so einem riesigen Thron sitzt und auf einmal fällt der Drachkin Soldier von unten runter. Das ist alles im Untergrund passiert.
Boah, vielleicht. Also ich habe den Untergrund komplett gemacht, weil ich habe die komplette Rani-Questline gemacht.
Dann hast du bestimmt auch die Drachkin Soldier getroffen. Einer ist auch im verrotteten See, der taucht dann später auf, im Vordersee.
Ja, dann safe, dann habe ich safe einen schon mal gesehen, ja.
Und die gibt es auch mehrfach, aber alle, wie gesagt, individuelles Moveset, individuelle Attacken. Die Würmer, diese scheiß Würmer, die sind halt 1:1 kopiert, die sind einfach dumm. Aber selbst diese Baumgeist-Avatare, die auf der Oberwelt eben die Bäume beschützen, haben individuelle Attacken. Und selbst die Ritter, die du gerade beschrieben hast, selbst die haben individuelle Attacken und individuelle Movesets. Selbst die sind nicht 1:1 kopiert. Aber auch die sind jedes Mal lore-technisch Wächter und bewachen halt einen wichtigen Punkt in der Welt.
Ja, also ich finde, es ist halt so ein bisschen meckern auf hohem Niveau, wenn man dann, wie du sagst, jetzt erwartet, dass da alles... Der Punkt ist, wann profitiert ein Spiel davon, dass es eben so viel eigenes Zeug hat, wenn halt das einzigartige Zeug nicht gut genug ist, ne?
Ja, das stimmt.
Und ja, man kann das daran spalten, aber das ist halt so ein... dieses moderne Gaming-Nitpicking, da habe ich ja in der letzten Folge schon mit Chris drüber gesprochen, dass es mittlerweile heutzutage, ja, das klingt vielleicht jetzt, damit will ich jetzt nicht jedem Unrecht tun, ne? Aber Negativität wird von vielen in der Industrie oder im Game-Bereich gerne mal als Expertise missverstanden. Weißt du, sobald ich jetzt sage, ja, ich finde, es ist krass, dass hier 160 Boss sind, aber davon sind welche auch wieder benutzt, das suggeriert, dass man so viel Ahnung hat, weißt?
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, so ein Ding. Das ist, man meckert halt, um halt Expertise zu suggerieren, so ein bisschen.
Ja, aber dann halt mal weiter hinterzusteigen, was man damit im Endeffekt fordert, ist das, was man kritisiert und die Forderung, ja, die damit einhergeht, überhaupt realistisch? Macht das überhaupt Sinn?
Ja? Absolut. Ich bin da vollkommen bei dir.
Das ist ähnlich wie wenn man eine Spielwelt hat, die halt vom Entwickler perfekt ausgearbeitet, perfekt designt wurde und sie ist halt, sage ich mal, so groß wie Breath of the Wild. So, und jetzt kommt halt einer später und sagt, ja, aber die Welt, die ist ja auch viel kleiner als die Welt von Spiel X und Y und zählt dann 10 andere Spiele auf. Klingt erstmal so voll, oh, der hat Ahnung und so, aber nimmt dann irgendwie kaum mit einher und die Fülle der Welt, wie toll sie ausgearbeitet ist. Und lieber ist eine Spielwelt komplett in sich schlüssig, super toll gefüllt, ausdesignt, optisch eine Granate, gefüllt mit Quests und hier oder und macht halt richtig Spaß und ist einfach geil an sich, als dass sie einfach nur groß ist. Aber im ersten Moment, die ist aber nicht so groß wie da oder da. Ja, aber was genau forderst du? Sollen man sie einfach nur groß machen und ausdünnen und dann ist es dann besser? Nein, ist es nicht.
Number go up, ja, wollen alle.
Ja.
Aber Number Go Up hilft auch uns. Und da mal an dieser Stelle, wenn ihr wollt, dass unser Number abgeht, dann könnt ihr gerne euch überlegen, ob ihr Teil unseres Premium-Feeds werden wollt. Auf Steady und Patreon findet ihr uns unter Nerd Podcast. Und wenn ihr hier ein bisschen Geld reingebt, dann unterstützt ihr alle, nicht nur uns, sondern auch alle Hörer, die diese Inhalte wie den hier kostenlos genießen wollen. Und bekommt, wenn ihr was zahlt, auch noch tolle Premium-Formate. Mhm. Jeden Monat mehrere, also doppelt so viel wie, glaube ich, im Free-Format meistens noch. Und an der Stelle möchte ich einmal Danke sagen an alle Supporter über der 10-Euro-Grenze. Das sind Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Serioga L, Michael Bormann, Nightbert, Miam Miam, Miam Miam, JD1988, ApeFiction, Sashi1987, Quellek, Patrick Kaiser, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, für 15 Euro dabei, Janis Just und Pigeon und mit 25 Euro unser Top-Supporter Axel Swiss. Vielen Dank euch allen und natürlich allen anderen für euren fortlaufenden Support.
Vielen Dank für eure Unterstützung. Ganz, ganz lieben Dank.
Denn eins, wenn ihr zum Beispiel den Tim noch mehr hören wollt, dann findet ihr den auch auf dem Premium-Feed. Ich glaube zum Beispiel so ein Mist und wie geil sind ja Formate, wo man auch primär dich hört, oder?
Ich bin ja eh so ein Springer.
Ja, also, genau.
Ich bin ganz gerne mal überall dabei.
Ja. Und ansonsten hört ihr Tim auch immer im Roundup. den ihr meistens zusammen mit Patrick regelmäßig zum News-Roundup hören könnt. Jetzt gerade ein bisschen schwierig, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist der Patrick gerade beim erneut Umziehen. Das heißt, wir müssen ihn so ein bisschen covern, aber der ist auch bald wieder zurück. Und aber Tim, erzähl mal, wo finden Leute dich sonst noch, wenn sie dich nicht gerade beim Nerd-Podcast hören?
Ansonsten laber ich halt auch genauso einen blöden Bullshit auf Twitch, Gute Laune Typ, oder auf YouTube auch Gute Laune Typ. Unter dem Namen findet man mich, wenn man mehr von dem Quatsch hören will, den ich so rede.
Alles klar. Mich findet ihr auf Twitch ab und zu unter Brinitonic und unter brinitonic.munichfgc.de, auch auf Blue Sky. Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch nun in den Rest der Woche, Rest des Abends, Rest des Tages, was immer auch gerade für euch zutreffend ist. Und wir hören uns dann vermutlich in einem der kommenden Shows wieder. Tim, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War mir wie immer ein Fest, mit dir über Games zu reden. Das ist immer wieder eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre und wieder gute Takes. Also immer ganz, ganz großartig. Und vielen Dank. Und ich würde sagen, ich überlasse dir das letzte Wort. Dankeschön, dir das letzte Wort. Und ich sage aber jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ich sage auch tschüss und ich bin gespannt, ob wir beim nächsten Podcast es wieder schaffen, dass der Nachbar genau dann in der ganzen Woche den Rasenmäher anmacht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.